Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Garuda Indonesia eröffnet offiziell die Hin- und Rückreise Surabaya-Singapur. Palmöl öffnet die regionale Isolation und kurbelt die Wirtschaft an. Die indonesische Regierung wird VIP-Flughafen in der neuen Hauptstadt Nusantara IKN bauen. Die Nationale Nahrungsagentur NFA sagte, die Reisnahrungsmittelhilfe sei dabei, verpackt zu werden. Der Tourismusdienst von BIAK bereitet sich auf das Festival der totalen Sonnenfinsternis 2023 vor. AWBG Bali kann das Interesse der jüngeren Generation an Strandsportarten wecken. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die staatseigene Fluggesellschaft Indonesiens, Garuda Indonesia, führt ab Sonntag, den 26. März, offiziell internationale Direktflüge für die Hin- und Rückreise Singapur-Surabaya durch. Der Präsident Direktor von Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, sagte in einer offiziellen am Sonntag in Jakarta eingegangenen Erklärung, dass der Betrieb der Direktflugroute Singapur-Surabaya nicht nur eine große Auswahl an Direktflügen zu verschiedenen herausragenden Zielen in Indonesien anbieten werde, sondern auch durch Sicherheit zur wirtschaftlichen Erholung von Surabaya und den umliegenden Städten und komfortabler Flugdienste beitragen könne. Die Flugroute Singapur-Surabaya, der erste internationale Direktflug am Drehkreuz Surabaya, wird fünfmal pro Woche mit dem Flugzeug B737-800NG servieren, das eine Kapazität von 12 Business-Class-Passagieren und 150 Economy-Class-Passagieren hat. Irfan führt fort, dass die Wiederinbetriebnahme dieser Flugroute voraussichtlich auch dazu beitragen könne, den Bedarf an Frachtsendungen zu decken, insbesondere bei verschiedenen überlegenen Produkten aus Ostjava. Durch diese Flugroute wird Garuda Indonesia jede Woche mindestens 37 Flüge von Singapur in drei große Städte in Indonesien anbieten, nämlich Jakarta, das 27 Mal pro Woche angeflogen wird, Surabaya, das 5 Mal pro Woche und Denpasar fünfmal wird pro Woche. Die Palmölplantagen in West-Kalimantan hatten weltreichende Auswirkungen auf die Region und die Gemeinschaft, einschließlich der Öffnung der regionalen Isolation und der Möglichkeit, die Wirtschaft anzukurbeln. Zu diesem Schluss kam ein japanischer Forscher der Doshisha-Universität, Professor Hayashida, nach seiner Forschung seit 2008. Hayashida teilte am Sonntag, den 26. März, in Pontianak auf Kalimantan, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit, Palmöl in West-Kalimantan sei ein Lieferkettenlieferant für die weltweite Nachfrage nach Pflanzenöl. Er sagte dies in einer internationalen Gemeinschaftsvorlesung zwischen der Universität Tanjung Pura in Pontianak und der Doshisha-Universität. Der gemeinsame Vortrag stand unter dem Thema Der Fortschrittbericht zur Umsetzung der Palmöl-Zertifizierung in Indonesien. Die Lektionen aus West-Kalimantan lernen. Indonesischer Verkehrsminister Budi Karya Sumadi sagte, die Regierung werde einen Flughafen für sehr wichtige Personen oder VIP in der neuen indonesischen Hauptstadt Nusantara bauen. Dieser Entwicklungsplan wurde Präsident Joko Widodo berichtet. Budi Karya Sumadi sagte im Komplex des Präsidentenpalastes in Jakarta, dass er und das Ministerium für Bau und Sozialwohnungen eine Diskussion geführt hätten, um den besten Auftragnehmer zu finden. Im Mai oder Juni solle der Bau effektiv sein. Laut dem Minister erfordert der gesamte Prozess des Baus dieses VIP-Flughafens Investoren. Daher lädt seine Partei betroffene Interessengruppen ein, gemeinsam eine Kampagne zur Investition in IKN durchzuführen. Budi fügte hinzu, dass seine Partei in Indien, Saudi-Arabien, Dubai, Korea und Japan Besuch habe, um die Investitionen anzubieten, und sie seien sehr interessiert. Arif Prasetyo Adi, Leiter der Nationalen Nahrungsagentur NFA, teilte am Sonntag, den 26. März, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit, dass die Nahrungsmittelhilfe in Form von Reis gerade verpackt werde, bevor sie an 21,353 Millionen Menschen mit niedrigem Einkommen verteilt werde. Arif betonte, dass die Verteilung der Nahrungsmittelhilfe eine Folgemaßnahme zu den Richtlinien von Präsident Joko Widodo im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der Nahrungsmittelstabilität und der Unterdrückung der steigenden Inflation sei. Die Höhe der Nahrungsmittelhilfe in Form eines Pakets von 10 Kilogramm Reis pro Begünstigten wird für 3 Monate von März bis Mai 2023 durchgeführt. Arif räumte ein, dass die derzeitigen Schwankungen des Reispreises tatsächlich Druck auf die Verbraucher ausüben, insbesondere auf Menschen mit niedrigem Einkommen. Dadurch wurde die Nahrungsmittelhilfe zu einem Polster, damit die Menschen bezahlbaren Reis in guter Qualität bekommen. Die Bezirksregierung von Biak Numfor auf Papua bereitet das Festival der totalen Sonnenfinsternis 2023 vom 18. bis 20. April als ein Teil vom Programm für das Segelturnier Sail Teluk Cendrawasih 2023 vor. Der Leiter des Tourismusbüros von Biak Numfor, Oni Dang Ubun, teilte am Sonntag, den 26. März in Biak, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit, dass dies ein Festival sei, bei dem eine totale Sonnenfinsternis miterlebt werde. Bei der zwei verschiedene Arten von Finsternissen gleichzeitig und nacheinander in einem Phänomen auftreten. Hybride Sonnenfinsternisse können in mehreren abgelegenen Gebieten wie in der Insel Kisar, der Insel Maupora, der Insel Damar, Watubela im Dorf Antalisa, Rande Pandai, Roswar, der Insel Num, Woi, Serui und Biak Kota beobachtet werden. Da das Festival der totalen Sonnenfinsternis 2023 ein Teil der Aktivitäten von Sail Teluk Cendrawasih 2023 ist. Und ich hoffe, dass das Festival der totalen Sonnenfinsternis 2023 viele Besucher aus dem In- und Ausland erhalten wird, um die totale Sonnenfinsternis als ein seltenes Naturphänomen direkt von Biak aus zu sehen. Der Vorsitzende des Indonesian Olympischen Komitees, Raja Sabta Oktohari, bewertete, dass die Ausrichtung der zweiten World Beach Games des Verbandes der Nationalen Olympischen Komitees AWPG Bali 2023 das Interesse der jüngeren Generation für den Strandsport wecken könnte. Er sagte dies in einer offiziellen Erklärung am Sonntag, den 26. März, zitiert von Antara. AWBG oder World Beach Games in Bali 2023 findet vom 15. bis 12. August 2023 statt. Die zweite Ausgabe der AWBG wird in 14 Sportarten antreten, darunter 5 Kilometer Freiwasserschwimmen, Strandwasserball, Strandfußball, Strandhandball und Surfen. An den zweiten ANOC World Beach Games Bali 2023 nehmen rund 1.500 Athleten aus mehr als 130 Ländern teil. Diejenigen, die später erscheinen, müssen bis Juli 2023 einen strengen Qualifikationsprozess durchlaufen. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.445,15 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 16.554,79 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.189 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig, bei einer Temperatur von 23 bis 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80 bis 100%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Oh,
Der Kommentar hat heute die Holzvorschriften der Europäischen Union und der Holz aus Myanmar. Um die Entwaldung weltweit zu reduzieren, hat die Europäische Union im Jahr 2013 die sogenannte Europäische Holzhandelsverordnung erlassen und den Import von illegal geschlagenem Holz verboten. Die Verordnung fordert die Händler auch auf, alles zu unternehmen, um zu verhindern, dass Holz aus illegalem Holzeinschlag in die Europäische Union gelangt. Lange zuvor hatte Indonesien im Rahmen des 2011 unterzeichneten Freiwilligen Partnerschaftsabkommens, genannt Forest Law Enforcement Governance and Trade, tatsächlich ein System zur Legalitätsprüfung von Holz oder gekürzt SVLK für den Export in die Europäische Union entwickelt. Und dieses Verifizierungssystem wurde im Jahr 2016 von der Europäischen Union anerkannt. Bisher ist Indonesien das einzige Land, das 15 Länder, die Abkommen über die Legalität von Holz abgeschlossen haben oder gerade dabei sind, ein VPA mit der Europäischen Union auszuhandeln, offiziell anerkannt. Im November 2021 hat die Europäische Kommission jedoch einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der Auswirkungen auf die Aufhebung aller laufenden Verfahren haben könnte. Nach der neuen Verordnung können alle erzielten Fortschritte rückgängig gemacht werden und Einfuhren von indonesischem Holz können bei der Ankunft in EU-Häfen strengen Kontrollen unterzogen werden. Die indonesische Regierung selbst hat die vorgeschlagenen EU-Verordnungen kritisiert, dass sie Fortschritte untergraben, die seit mehr als einem Jahrzehnt erzielt wurden. Einige sagen, der Vorschlag richte sich an Myanmar, weil es schwierig sei, die Herkunft des aus Myanmar importierten Holzes zurückzuverfolgen. Die Vorschriften der Europäischen Union sollen den Import von Holz aus illegalem Holzeinschlag, insbesondere aus Myanmar, erschweren oder sogar verhindern. Aufgrund seiner hervorragenden Qualität ist das Teakholz aus Myanmar sehr gefragt. Die Händler versuchen, alle Möglichkeiten zu finden, um die strengen EU-Vorschriften zu umgehen, unter anderem durch die Nutzung von Mitgliedsländern der Europäischen Union, die eine flexible Aufsicht anwenden, wie Tschechien oder Kroatien. Im Falle des Imports von Teakholz aus Myanmar in die Niederlande zum Beispiel, taten sie dies über die Tschechische Republik. Teakholz wird für den Bau von Luxuskreuzfahrtschiffen in einer holländischen Werft benötigt. Der Auftrag kam vom amerikanischen Milliardär Jeff Bezos, Mitbegründer von Amazon, und Steven Spielberg, dem berühmten amerikanischen Regisseur. Der Verkaufspreis dieser Luxusschiffe ist fantastisch und erreicht 500 Millionen Euro oder rund 8 Billionen Rupiah. Laut Daten von Global Forest Watch hat Myanmar von 2000 bis 2020 mehr als 16.000 Quadratkilometer Tropenwald verloren. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass sich die Qualität der verbliebenen Wälder Myanmars in Gebieten verschlechtert, in denen Teakholz abgeholzt wird. Was auch immer das Ziel ist, die neuen Vorschriften der EU sollten anderen Ländern wie Indonesien nicht schaden, die Schwierigkeiten haben, zuvor vereinbarte Regeln einzuhalten. Hoffentlich findet in Zukunft ein Gleichgewicht zwischen Waldschutz und wirtschaftlichen Interessen statt. Liebe Zuhörer, soweit Kommentar. Sekarang HDS Senin.
Voice of Indonesia.
Hier sind einige historische Ereignisse, die am 27. März in einigen Teilen der Welt passierten. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Gedenken an den Welttheatertag. Die Feierlichkeiten zum Welttheatertag am 27. März wurden vom International Theatre Institute ITI initiiert und von der weltweiten Theatergemeinschaft unterstützt. Der Welttheatertag wurde auch auf Anregung von ITI-Präsident Arfi Kifima im Juni 1961 auf dem 9. ITI-Weltkongress in Wien ins Leben gerufen. Am 27. März 1968 wurde Soeharto als zweiter Präsident der Republik Indonesien vereidigt. Die Rebellion am 30. September 1965, abgekürzt als G30S, führte zu einer großen politischen Krise. Am 1. Oktober 1965 übernahm General Soeharto das Kommando über die Armee. Neben seiner Bestätigung als Oberbefehlshaber der Armee wurde General Soeharto von Präsidenten Soekarno zum Oberbefehlshaber des Kommandos zur Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung ernannt. Am 11. März 1966 erhielt General Soeharto einen Befehl von Präsidenten Soekarno, der man Super Semar nannte. Soehartos Aufgabe war es, die Sicherheit und Ordnung wiederherzustellen. Die provisorische beratende Volksversammlung MPRS ernannte auf ihrer Sondersitzung im März 1967 Soeharto zum amtierenden Präsidenten. Ein Jahr später, nämlich am 27. März 1968, wurde Soeharto als zweiter Präsident der Republik Indonesiens vereidigt. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis von 27. März 1977, als die Flugzeuge von KLM und Pan Am kollidierten. Am 27. März 1977 kollidierten zwei Passagierflugzeuge KLM Flug 4805 und Pan Am Flug 1736 auf der Landebahn des Flughafens Los Rodeos, der heute als Flughafen Teneriffa Nord auf Teneriffa auf den Kanarischen Inseln, Spanien, bekannt ist. Beide Flugzeuge wurden bei der Kollision zerstört. Alle 248 Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord der KLM starben. Auch die 335 Passagiere und Besatzungsmitglieder des Pan Am Fluges kamen ums Leben. Sie starben an der Explosion und dem Feuer, weil der Treibstoff des Flugzeugs zum Zeitpunkt des Pan Am Fluges überlebten jedoch. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Indonesien behandelt heute das Thema Downstreaming ist Schlüssel Indonesiens, 2045 ein Industrieland zu werden. Der Koordinationsminister für Maritime Angelegenheiten und Investitionen, Luhut Binsar Panjaitan, betonte, dass Downstreaming und wirtschaftliche Transformation Indonesiens Schlüssel seien, und die Vision Indonesien als Industrieland im Jahre 2045 zu verwirklichen. Er vermittelte dies während seiner Teilnahme am Wirtschaftsforum zu 50 Jahren indonesisch-koreanischer Beziehungen in Seoul, Südkorea, am vergangenen Freitag, den 24. März. Er fuhr vor, dass Indonesien eine strategische Rolle auf dem globalen Markt bezüglich der Erhöhung der Marktnachfrage nach mineralischen Rohstoffen und ihren Folgeprodukten sowie die Entwicklung umweltfreundlichen Technologieprodukte. Luhut Binsar Panjaitan sagte in seiner von Antara zitierten Erklärung am vergangenen Samstag, Indonesien sei reich an Mineralreserven für die Energiewende, sodass das Potenzial für neue erneuerbare Energien hoch sei. Nach Angaben des Ministeriums für Energie und Bodensätze und Statis, Indonesien ist das Land mit größten Nickelreserven der Welt, zweitgrößtem Zinn der Welt, sechstem Bauxit der Welt, siebtem Kupfer der Welt und verfügt über 437,4 Gigawatt an neuem Potenzial für erneuerbare Energien, einschließlich Solar, Wasser, Wind, Bioenergie, Geothermie und Meereswasser. Luhut Binsar Panjaitan sagte weiter, im Jahr 2050 habe Indonesien den Ehrgeiz, ein Industrieland mit einem Bruttoinlandsprodukt von 10.000 US-Dollar zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, soll Indonesien in der Lage sein, mindestens 5 Dinge zu tun, wie unter anderem die Wiederherstellung der Wirtschaft inmitten verschiedener globaler Herausforderungen, Effizienzsteigerung durch Digitalisierung, Stärkung der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit durch Erhöhung der Dorfmittel, Minderung der Auswirkungen des Klimawandels durch Dekarbonisierung, und Energiewende, Wirtschaftstransformation von Rohstoffbasis zu Industriebasis. Um diese Punkte umzusetzen, ist eine wirtschaftliche Transformation, die nach gelagerter Politik berücksichtigt, auch ein entscheidender Faktor für die indonesische Wirtschaft. Die bisherige Implementierung der nach gelagerten Maßnahmen beweist, laut Luhut, dass sie einen signifikanten Beitrag zum Bruttoinlandprodukt, zur Verbesserung der Handelsbilanz, der Aufnahme der Arbeitskräfte, der Entwicklung neuer Wirtschaftswachstumszentren außerhalb der Insel Java für eine gerechte Entwicklung und so weiter geleistet hat. Luhut fügte hinzu, dass die ökologische Nachhaltigkeit ein weiterer besorgniserregender Faktor sei. Luhut sagte, dass Investitionen in die Recyclingsindustrie für Lithiumbatterien der Übergang zur Verwendung von emissionarmen Kohlenstoff und die künftige Klimaresilienz sowie die Partnerschaft für einen gerechten Energieübergang, die während der G20 2022 unterzeichnet wurde, zur Verpflichtung der indonesischen Regierung in der Umsetzung des Pariser Abkommens wurden. Das war unser Indonesien.
Saat ku membuka mata ini, ku melihat cerahnya mentari, pertanda harapan masih ada. Ku mulai hariku dengan senyum, ku harus bergegas untuk bangun, meski tak jarang sedih menanda. Ku kan terus hadapi, melangkah dengan pasti, aku kan menang. masa depanku, mengejar mimpi.
Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, als ein maritimes Land erkennt die indonesische Gesellschaft verschiedene Arten vom Fischfang. Es gibt Angeln, Fischfang mit dem Netz und Sperrfischen sowie Kreise ziehen im Meer. Die Methode mit dem Kreise ziehen im Meer ist die Tradition des K-Volkstamms, der im Bezirk Molukken und der Stadt Tual wohnt. Diese vererbte Tradition wird bisher von einheimischen Gemeinden noch bewahrt und ist zu einer touristischen Anziehungskraft geworden. Liebe Zuhörer, Werwarat oder sogenannte der Seilzug ist eine Tradition zum Fischfang mit traditioneller Weise der Gesellschaft des K-Volksstammes, indem sie Rattan, das mit gelben Kokosnussblättern gebunden wird, benutzen. Die Verwendung von gelben Kokosnussblättern dient dazu, der Fische aufzufallen und Fische in der größeren Menge leicht zu fangen. Das Rattan, das schon mit gelben Kokosnussblättern gebunden wird, wird in der Mitte des Meeres von lokalen Einwohnern ausgeweitet. Danach wird dieses Rattennetz in das Gelände gezogen und formt einen Kreis. Von diesem Kreis formen die Bewohner kleinen Kreis, um Fische in die kleine Area namens Sero zu leiten, auf der man Fische fängt. Liebe Hörerinnen und Hörer, die gefangenen Fische von der Tradition Werwarat werden nachher gesammelt und der dabei anwesenden Gesellschaft geteilt. Die Vorbereitung von Werwarat wird etwa 3 Wochen durchgeführt. Alle benutzten Stoffe sind natürliche Stoffe, die man im Wald finden kann, darunter Rattan, Holz, Bambus, Seil im Wald und so weiter. Liebe Zuhörer, das war wunderbares Indonesien mit der Tradition Verwarat in den Molukken. Wir werden uns wieder mit anderen Themen treffen. Auf Wiederhören!
Indonesia.
Liebe Zuhörer, das Programm Lass uns Indonesisch sprechen, mari berbahasa Indonesia ist ein Programm, das indonesische Vokabeln vorstellt und Sie dazu hinführen möchte, auf Indonesisch zu sprechen. Dieses Programm ist ein Kooperationsprogramm zwischen der Voice of Indonesia, des Indonesischen Staatsrundfunks RRI,
uns wie behörde oder Entwicklung und Bildung von Sprache des indonesischen Ministeriums für Bildung, Kultur, Forschung und Technologie. Unser heutiges Thema ist membeli obat di Apotek, of diets, Medikaments in der Apotheke kaufen. Liebe Zuhörer, ich werde jetzt ein Gespräch zum Thema Anda tinggal di mana? Anda tinggal di mana? Auf Deutsch, wo wohnen Sie? Vorstellen. Dieses Gespräch findet zwischen Defting, einem Touristen aus Indien, und dem Verkäuferin der Apotheke statt. Die Apothekenverkäuferin fragte nach der Adresse und er antwortete, indem er seine Wohnadresse angab. Lassen Sie uns Ihr Gespräch anhören.
Anda tinggal di mana?
Saya tinggal di Hotel Tamrin.
Liebe Zuhörer, nachdem Sie das Gespräch gehört haben, will ich Ihnen ein paar Vokabeln und Redewendungen vorstellen. Die im Zusammenhang mit dem heutigen Thema Anda tinggal di mana? Anda tinggal di mana? Auf Deutsch, wo wohnen Sie? Stehen. Ich werde diese Vokabeln und Ausdrucksmöglichkeiten zweimal langsam vorlesen. Danach können Sie die Wörter wieder hören. Saya, saya, auf Deutsch, ich. Tinggal, tinggal, auf Deutsch, wohnen oder bleiben. Di Hotel Tamrin, auf Deutsch, im Tamrin Hotel. Saya tinggal di Hotel Tamrin. Saya tinggal di Hotel Tamrin. Auf Deutsch, ich wohne im Hotel Tamrin. Liebe Zuhörer, im Gespräch hörten Sie den Satz, saya tinggal di Hotel Tamrin. Saya tinggal di Hotel Tamrin. Auf Deutsch, ich wohne im Tamrin Hotel. In diesem Satz gibt es einen Ausdruck, saya tinggal, auf Deutsch, ich bleibe oder ich wohne. Dieser Ausdruck wird verwendet, um anzugeben, wo Sie wohnen, hier im Tamrin Hotel. Um den Wohnort anzugeben, werden die Wörter saya tinggal, auf Deutsch, ich bleibe oder ich wohne, vorangesetzt, gefolgt von dem Wohn- oder Aufenthaltsort, das ist hier die Hotel Tamrin, auf Deutsch im Tamrin Hotel. Ein anderes Beispiel. Nachdem saya tinggal, auf Deutsch, ich bleibe oder ich wohne, können Sie auch direkt mit der Adresse oder Alamat saya, auf Deutsch, meine Adresse, fortfahren. Hören wir dazu weitere Beispiele an. Saya tinggal, auf Deutsch, ich bleibe. Oder ich wohne. Saya tinggal di perumahan Permata, Kota Bogor. Saya tinggal di perumahan Permata, Kota Bogor. Auf Deutsch, ich lebe in der Wohnsiedlung Permata in der Stadt Bogor. Alamat saya di Jalan Mawar nomor 11, Kota Medan. Alamat saya di Jalan Mawar nomor 11, Kota Medan. Auf Deutsch, meine Adresse ist Jalan Mawar nomor F in der Stadt Medan. State. I for State dengan adres postasen nomor dan host nomor nama des udah betik dos nama des district nama des stat order des petikas und nama der provinz. Jumpa spil Jalan Venus nomor 1 Desa Jelantik, Kecamatan Kupang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jalan Venus nomor 1, Desa Jelantik, Kecamatan Kupang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Of Deutsch, di Venus Trase nomor 1, Dof Jelantik, Distrik Kupang, Stad Mataram, Provinsi West Nusa Tenggara. Liebe Zuhörer, behuhi das Programm. Lass uns Indonesisch sprechen enden. Hören wir uns das Gespräch nochmals an.
Anda tinggal di mana?
Saya tinggal di Hotel Tamrin.
Liebe Hörer, das war das Programm. Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia minim tema. Anda tinggal di mana? Of Deutsch. Wo wohnen Sie? Wir hoffen, dass diese Unterricht Sie unterstützt, bahasa Indonesia weiter zu lernen. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen Themen. Auf Wiederhören. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Montag präsentieren wir Ihnen ein Kronzonglied. Der Titel des Lieds ist Nonton Bioskop oder Ins Kino gehen. Gesungen vom indonesischen Präsidenten Joko Widodo, als er noch Gouverneur von DKI Jakarta war. Das Lied entstand, als Benjamin S. ein Lied namens Malam Minggu oder Samstagabend schrieb. Das Lied, das eine Geschichte darüber erzählt, wie man mit einem geliebten Menschen ins Kino geht, übergab dann an Bing Slamet, der für ihn nicht nur ein Idol, sondern auch ein Freund, Lehrer und Bruder ist. Dann änderte Bing Slamet den Text und den Titel in Nonton Bioskop oder Ins Kino gehen. Das Lied Nonton Bioskop war Ende der 1960er Jahre berühmt und Bing Slamet schrieb immer Benjamin S., seinen Bruder, als Autor an. Liebe Musikfreunde, hier ist Joko Widodo und Pesona Jiwa Keroncong Orchester mit dem Lied Nonton Bioskop. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Pulang pun tiba, sang bulan merindu. bahagia terlukis di dalam jiwa. Gelombang badai mengantar tali rajut asmara. Raja perkasa membawa putri yang jelita. Impian berujung tirai, cahaya sang rembulan, cahaya sang rembulan.
Hati bahagia rakit kulim jadi teman setia. Jalinan terbina karena asmara. Duhai sang bulan, bahagia ini kubawa berlayar.
Terlukis di dalam jiwa. Gelombang badai mengantar tali rajut asmara. Raja perkasa membawa putri yang jelita. Impian berujung tirai, cahaya sang rembulan, cahaya sang rembulan.
Hati bahagia rakit kulim jadi teman setia. Jalinan terbina karena asmara. Duhai sang bulan, bahagia ini kubawa berlayar.
Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache.